Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu dieser Regierungspressekonferenz begrüße ich Sie alle. Ich begrüße auch die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer. Wir beginnen, weil heute Freitag ist, mit den Terminen des Kanzlers und dem Blick auf die nächste Woche.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Wir schauen in der Tat auf eine ereignisreiche nächste Woche. Es fühlt sich schon vieles nach Sommerpause an, aber das gilt zumindest nicht für den Kanzler und die Regierung. Der Kanzler wird zunächst am Sonntag, da darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass er zu Gast sein wird, am 13. Juli beim ARD-Sommerinterview. Am Dienstag, den 15. Juli, wird der Bundeskanzler auf Einladung des Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Markus Söder, an einer Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung teilnehmen. Der Bundeskanzler wird von dem Ministerpräsidenten in Greinau begrüßt. Im Anschluss reisen sie gemeinsam zur Zugspitze, wo die Kabinettssitzung im Panorama-Restaurant stattfinden wird. Am Dienstagabend findet von 18:30 bis 20 Uhr im Bundeskanzleramt ein hochrangig besetzter Finanzinvestoren-Roundtable mit Bundeskanzler Merz statt. An dem Treffen nehmen Vertreter namhafter nationaler und internationaler Unternehmen teil. Geplant ist, gemeinsam darüber zu diskutieren, wie die Attraktivität des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschland weiter verbessert werden kann. Es ist, wie Sie wissen, erklärtes Ziel der Bundesregierung, Anreize für die Mobilisierung von zusätzlichem privatem Kapital aus dem Ausland zu schaffen. Die Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch, den 16. Juli, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Kabinett. Der Bundeskanzler wird am kommenden Donnerstag dann am 17. Juli zu seinem Antrittsbesuch nach London reisen. Er wird dort von Premierminister Keir Starmer empfangen. Im Rahmen des Besuchs ist die gemeinsame Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages zwischen Großbritannien und Deutschland geplant. Mit diesem Vertrag werden wir unsere guten und engen Beziehungen umfassend weiter vertiefen. Schwerpunkte des Vertrags, der am Mittwoch, den 16. Juli, vom Kabinett beschlossen werden soll, sind unter anderem die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit, wirtschaftliches Wachstum, aber auch die Stärkung der Kontakte zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ein Hinweis, am kommenden Montag, den 14. Juli, wird es um 12.45 Uhr hier in der Bundespressekonferenz ein entsprechendes Pressebriefing vor der Reise geben mit Regierungssprecher Cornelius und dem außenpolitischen Berater des Kanzlers Günther Sauter. Am Freitag, den 18. Juli, wird sich Bundeskanzler Merz wie traditionell üblich vor der parlamentarischen Sommerpause hier in der Bundespressekonferenz ihren Fragen zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik stellen. Die Pressekonferenz beginnt um 10.30 Uhr. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler gegen 15 Uhr den Staatspräsidenten von Rumänien, Herrn Nicușor Dan, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Gespräch werden bilaterale Europa- und sicherheitspolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Das ist es dann mit einer vollen Woche nach dem Gespräch mit dem Nicușor Dan, ist dann für 16 Uhr auch eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.
Dann hat auch das Finanzministerium noch eine Terminankündigung.
Ja, sogar zwei, für den Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, zwei Ankündigungen für die nächste Woche. Der Finanzminister trifft sich mit seinem französischen Amtskollegen Eric Lombard am nächsten Mittwoch, 16. Juli, zu einer deutsch-französischen Klausur der Finanzminister im Schloss Genshagen in der Nähe von Berlin. Dabei stehen drei Themen im Mittelpunkt: die europäische Wettbewerbsfähigkeit, also jetzt für die Wirtschaft anzukurbeln, für Wachstum zu sorgen, die Investitionsagenda, die Deutschland und Frankreich gemeinsam verfolgen auf der europäischen Ebene, das Thema europäische Souveränität und auch das Thema europäische Sicherheit, Investitionen in Verteidigung, weitere Unterstützung der Ukraine. Da arbeiten Deutschland und Frankreich Seite an Seite, auch in der Europäischen Union. Und das werden die Finanzminister am nächsten Mittwoch beraten. Außerdem werden sie sicherlich über aktuelle handelspolitische Fragen sprechen. Das können Sie sich vorstellen. Und nach dieser deutsch-französischen Klausur reisen beide Minister gemeinsam in einem Flugzeug nach Südafrika zum G20-Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister und der Notenbankchefs unter südafrikanischer Präsidentschaft am 17. und 18. Juli in Durban in Südafrika. Dem Bundesfinanzminister ist es ein großes Anliegen, bei den aktuellen vielfältigen globalen Herausforderungen in diesem wichtigen multilateralen Forum im Gespräch zu sein. Es ist die erste afrikanische G20-Präsidentschaft, die wir ganz ausdrücklich unterstützen wollen. Und mit dem G20 Compact with Africa wurde 2017 unter der damaligen deutschen G20-Präsidentschaft ein wichtiges Instrument in die G20 integriert, das mit seinem Fokus auf wirtschaftliche Reformen, auf Privatsektorentwicklung, auf die Verbesserung des privaten Investitionsumfelds gerade auch zu Entwicklung und Wachstum in afrikanischen Staaten beiträgt. Da haben Deutschland und Südafrika den gemeinsamen Vorsitz und werden auch ein gemeinsames Side-Event des deutschen und des südafrikanischen Finanzministers dann am Rande der Beratung der G20 in Südafrika haben. Und selbstverständlich findet auch eine traditionelle Pressekonferenz des Bundesfinanzministers mit dem Präsidenten der Bundesbank im Rahmen der G20 statt.
Gibt es denn Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers? Ja. Höfele.
Ja, Höfele, DTS, guten Morgen. Stichwort Sommerpause. Hat der Bundeskanzler dann irgendwelche Urlaubspläne?
Also der Bundeskanzler wird Urlaub machen, aber konkreter ins Detail möchte ich hier an der Stelle nicht gehen.
Also beginnt das dann, nächsten Freitag ist ja diese Sommerpressekonferenz, ist das dann so der Abschluss? Ist er danach dann erstmal weg? Oder?
Wie gesagt, zu konkreten Daten keine Details von mir.
Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Nein, zu den Terminen des Finanzministers. Sehe ich auch nicht. Dann, Herr Mayer, hatten Sie noch eine Ergänzung?
Genau, und jenseits der Terminankündigung vielleicht noch eine kurze inhaltliche Ergänzung. Der Bundesrat hat heute abschließend über das steuerliche Investitionssofortprogramm der Bundesregierung beraten. Die Länder haben grünes Licht gegeben für den Wachstumsbooster. Das ist ein ganz wichtiges Signal für den Standort Deutschland, eines der zentralen Vorhaben der Bundesregierung in den ersten Wochen. Das Gesetz wird einen sehr wichtigen Beitrag zur Stärkung der deutschen Wirtschaft leisten, öffentliche und private Investitionen auslösen und die Standortbedingungen verbessern. Sie haben auch gesehen, dass Bundeskanzler Merz eine Rede im Bundesrat gehalten hat, auf die wirklich engen Beziehungen zwischen Bund und Bundesländern hingewiesen. Und wir sind sehr zufrieden, dass uns das gelungen ist, jetzt vor der Sommerpause auch über die Hürde zu kriegen.
Gibt es zu diesem Thema Fragen? Sehe ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich zum aktuellsten Thema gehen, zum Thema Verfassungsrichterwahl und da Herrn Höfele nochmal das.
Ja, wie bewertet denn der Bundeskanzler diese ganzen Querelen heute um die, man muss ja wohl sagen, gescheiterte Richterwahl im Bundestag?
Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass es da um eine Entscheidung im Bundestag geht. Insofern wäre es, glaube ich, auch nicht ganz angemessen, wenn ich hier von der Stelle das weiter kommentiere. Die Personalentscheidung wird mit dem Bundestag besprochen und auch beschlossen und ich glaube auch zur Stunde ja sehr intensiv diskutiert.
Hat der Unionsfraktionsvorsitzende dann noch das Vertrauen des Bundeskanzlers?
Selbstverständlich.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann gab es eine Reihe von Fragen ans Verteidigungsministerium. Da würde ich zu Herrn Niehaber einmal geben zum Thema F-35-Beschaffung.
Ja, hallo. Ich würde gerne an Herrn Harms die Frage richten. Es gibt Berichte, wonach Deutschland zusätzlich zu den bereits bestellten 35 Kampfflugzeugen vom Typ F-35-15 weitere beschaffen wolle. Wollte ich fragen, ist das zutreffend und wie sich eine solche Entscheidung in die generellen Überlegungen einbettet, dass Deutschland und auch Europa unabhängiger werden wollen, auch in Rüstungsfragen. Wir hatten ja die Debatte über einen Kill-Switch oder indirekt Probleme, wenn Ersatzteile nicht nachgeliefert werden, dass man dazu unabhängig ist. Diese zwei Fragen hätte ich an Sie. Danke.
Sehr gerne. Sie wissen, dass wir F-35 beschaffen werden. Die entsprechenden Verträge sind geschlossen. Es ist beabsichtigt, dass nächstes Jahr die Ausbildung der ersten Piloten in den USA beginnt und 2027 erwarten wir dann die ersten Maschinen hier in Deutschland und werden die dann sukzessive auch in den operativen Flugbetrieb und Einsatzbetrieb bringen. Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Ich habe heute in der Sache nichts Neues mitzuteilen. Wenn es entsprechend Änderungen geben sollte, was die Anzahl an zu beschaffenden Systemen angeht, dann würden wir in bewährter Manier zuerst das Parlament informieren und anschließend natürlich die Öffentlichkeit. Zum heutigen Tag habe ich dazu nichts mitzuteilen.
Eine Nachfrage, das heißt, der Bericht ist nicht zutreffend, es wird nicht geplant, 15 weitere zu bestellen?
Ich möchte das heute nicht kommentieren, nicht bestätigen und auch nicht dementieren.
Weitere Fragen zum Thema F-35? Nein, dann würde ich in dem Bereich bleiben und bei Ihnen das Mikro gleich auflassen und weitergehen zu den F-126-Kampfbooten.
Ach so, ja. Herr Lieber. Es gibt ja auch Probleme bei der niederländischen Werft. Das wurde ja bereits bestellt. Im letzten Sommer wurden noch zwei weitere zu den vier. Also es sollen 6 Kampfboote ausgeliefert werden. Jetzt gab es da ja Probleme, es gibt Zeitverzögerungen. Können Sie sich dazu äußern, wie viele Jahre später diese Kampfboote jetzt erst zur Verfügung stehen werden und ob Sie mit der niederländischen Regierung dort auch nochmal in Nachverhandlungen gehen müssen, was die Zeitlinien oder auch den Kaufpreis angeht? Danke.
Als Marineoffizier muss ich Sie jetzt erstmal korrigieren. Es geht nicht um Kampfboote, sondern es geht um Fregatten. Das sind ja die größten Kampfeinheiten, die wir in der deutschen Marine haben. Und wir haben natürlich Bedarf an neuen Kampfschiffen für die Marine. Wir wollen 6 F-126 bestellen. Und die von Ihnen hier genannte Firma ist ja der Hauptauftragnehmer. Darunter gibt es natürlich eine ganze Reihe an Unterauftragnehmern. Und das in Rede stehende Unternehmen hat uns darüber informiert, dass es offensichtlich Schwierigkeiten gibt mit der Fertigungssoftware, Schnittstellenproblematik im Bereich IT, sodass es zu Verzögerungen kommen wird. Wir gehen weiterhin davon aus und setzen auch alles daran, dass das Beschaffungsprojekt umgesetzt werden kann. Wir sind mit allen Verantwortlichen in Gesprächen und bringen uns auch mit der oder bei der Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze ein. Und wir gehen, wie gesagt, fest davon aus, dass das Projekt umgesetzt wird, denn wir brauchen diese Schiffe. Die Marine hat zahlreiche Aufträge zum Schutz der Nordflanke, aber gerade weil es ja auch um Fregatten geht, im internationalen Krisenmanagement beispielsweise im Mittelmeer. Und darum ist es auch wichtig, dass wir diese Schiffe bekommen.
Kurze Nachfrage. Es soll ja sich um Verzögerungen um bis zu 2 Jahre handeln. Können Sie dazu was sagen? Was bedeutet das dann auch für die Marine? Und Sie hatten meine Frage zu Nachverhandlungen nicht beantwortet.
Also Sie müssen sich natürlich zu den Details an das Unternehmen wenden, auch was entsprechend Berichte angeht zur finanziellen Schieflage dieser Werft. Die müssten Sie dann bitte auch an die niederländische Regierung oder müssten sich an die niederländische Regierung wenden. Für die Marine bedeutet das, dass wir natürlich weiterhin auf diese Schiffe setzen. Es geht aber auch darum, jetzt eben Fähigkeitslücken zu vermeiden, falls es eben zu längeren Verzögerungen kommt. Wir haben Fregatten im Bestand, die Brandenburg-Klasse, Fregatte Klasse 123, die im Wesentlichen die Aufgaben wahrnimmt, die Fregatte 126 dann zukünftig wird wahrnehmen müssen. Und wir setzen eben auch dran, diese Fregatten jetzt weiter zu ertüchtigen, sodass sie gegebenenfalls auch länger in der Marine genutzt werden können. Entsprechende Umrüstungsvorhaben laufen ja auch schon. Die Fregatten 123 erhalten gerade das, was man in der Autoindustrie als Facelift bezeichnen würde.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann würde ich zu Frau Gerhäuser gehen. Sie hatten Fragen zur Drohnensteuerung aus Ramstein.
Eine Frage natürlich auch an Herrn Harms. Bekannt ist ja, dass eigentlich die wichtige Funkanlage für die Steuerung von US-Drohnenangriffen auf der Luftwaffenbasis Ramstein stehen, das größte zentrale Datenverteilungs- und Auswertungszentrum außerhalb der USA. Und ich möchte noch mal verstehen, wie die Bundesregierung sicher sein kann, dass von dort keine völkerrechtsverletzenden Angriffe ausgesteuert werden.
Also es wird ja erwartet, dass nächste Woche das Bundesverfassungsgericht dazu entsprechend auch urteilen wird. Und da möchte ich an dieser Stelle entsprechend auch heute hier nichts dazu sagen. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums wird am Dienstag eben entsprechend auch in Karlsruhe sein. Und dann werden wir entsprechend anhand des Urteils uns sicherlich dann auch dazu einlassen.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, weil ich würde gerne verstehen, auch mit Blick auf diesen Termin, gibt es denn Vereinbarungen zwischen Deutschland und den USA?
Also es gibt ja entsprechend natürlich das Stationierungsrecht, das hier die Grundlage dafür bietet. Und vielleicht kann die Kollegin des Auswärtigen Amtes da auch gleich nochmal ergänzen. Grundsätzlich sind wir natürlich auch immer mit unseren Partnern im Gespräch, was aber entsprechend natürlich die Vereinigten Staaten an der Operationsführung von Ramstein aus leisten. Das ist im Wesentlichen natürlich dann im Rahmen natürlich der rechtlichen Gegebenheiten dann auch liegt in der Verantwortung auch der Vereinigten Staaten.
Frau Tischer, wollen Sie ergänzen?
Ich kann da ehrlich gesagt gar nicht so viel ergänzen, außer nochmal zu unterstreichen, was der Kollege gerade sagte, dass wir natürlich in Gesprächen mit unseren Ansprechpartnern, amerikanischen Partnern und Kollegen natürlich im Grundsatz immer die Völkerrechtsmäßigkeit thematisieren und auch das erwarten, dass sich unsere Partner an Recht und Gesetz halten. Und in der Tat, die Terminierung in der kommenden Woche würden wir auch abwarten.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatten wir ein neues Thema, die Kollegin ganz hinten, Frau Feldhoff.
Ja. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal an das BMI. Ich komme auf den Bericht von Verfassungsschutz. Es wurde festgestellt vor 2 Tagen, dass in Brandenburg 20% mehr Rechtsextremisten festgestellt worden sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die Gewaltorientierten von 130 auf 1430 aufgestiegen sind. Wie hat das BMI diese Entwicklung wahrgenommen und was plant das BMI dagegen vorzugehen? Danke.
Also Sie beziehen sich ja jetzt gerade auf die Vorstellung der Zahlen des Verfassungsschutzes Brandenburg, also eines Landes. Wir haben im Mai, meine ich, oder Juni den Bundesverfassungsschutzbericht vorgestellt. Da können Sie gerne schauen, wie unsere Einschätzung ist.
Ja, ich weiß, dass es das Land Brandenburg betrifft, aber das hat eine Wirkung aufs gesamte Land, in dem die AfD dort bereits jetzt schon die stärkste politische Kraft ist. Und die Vorgängerin von Minister Dobrindt, die Frau Faeser, hatte am Anfang ihrer Amtszeit deklariert, sie möchte gerne den Rechtsextremismus, den Kampf ansagen. Plant das Bundesministerium etwas in der Art, neben den Aktionen, die jetzt schon stattgefunden haben?
Also der Bundesinnenminister hat sich anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für den Bund dazu geäußert. Wir haben auch bundesweit steigende Zahlen im Bereich Rechtsextremismus, und zwar durchaus deutlich steigende Zahlen. Er hat immer wieder betont oder mehrfach schon betont, dass Rechtsextremismus hier in Deutschland aus seiner Sicht die größte Gefahr ist für die Demokratie hier in diesem Land. Und er hat auch schon öffentlich gesagt, dass er die Prävention in diesem Bereich verstärken möchte.
Ich habe eine Frage zu Anne Amt, einem anderen Thema.
Ja, dann würde ich aber erst mal wieder in die Runde geben. Ich schreibe es nochmal auf die Liste. Mhm. Dann würde ich weitermachen mit Herrn Schmidt. Ist das
noch mit? Jawohl. Ich hätte eine Frage an Frau Deschauer. Es gibt Berichte über einen deutschen Staatsbürger, der im Iran festgenommen wurde. Können Sie uns da etwas zu sagen?
Ich glaube, wir hatten über die Berichterstattung in der Sache schon am Montag gesprochen. Und ich habe ehrlicherweise nichts Neues, also an dieser Stelle auch hier, nichts Neues mitzuteilen. Der Fall ist uns bekannt und wir äußern uns grundsätzlich nicht darüber hinaus.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hätte ich Frau Landwehr mit einem neuen Thema.
Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage an Herrn Kall und an Herrn Alexandrin zum Thema Autobahn GmbH, die gesagt hat, sie kann keine Ausschreibungen mehr machen für dieses Jahr, weil das Geld fehlt. Jetzt ist die Frage A, wie dramatisch ist die Finanzlage bei der Autobahn und auch bei der Bahn, wo es wohl offenbar ähnlich aussieht? Und dann an Herrn Kall die Frage, wie ist das haushalterisch möglich? Gibt es irgendetwas, was jetzt noch machbar ist, um Gelder freizugeben? Also Stichwort außerplanmäßige Ausgaben.
Ja, Alexandrin, erstmal zuständig ist.
Ja, dann kann ich gerne anfangen. Was die Dringlichkeit betrifft, die Finanzierung unserer Infrastruktur ist natürlich dringlich, wie jeder bemerkt, der auf den Straßen unterwegs ist. Aber vielleicht zur aktuellen Berichterstattung, was wir jetzt sehen, sind die Folgen der vorläufigen Haushaltsführung. Es ist aber mitnichten so, dass wir jetzt da eine große Verzögerung von Projekten erwarten oder den Stopp von Projekten, sondern laufende und Projekte und Vergaben bleiben unberührt. Alle Maßnahmen, die begonnen wurden, werden fortgesetzt und selbstverständlich ist auch die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet. Die Debatte, die wir haben im Schienennetz, ist eine andere. Die betrifft nicht den Haushalt 25, sondern die Folgejahre. Die Berichterstattung bezieht sich ja hier insbesondere auf die zur Verfügung stehenden Mittel für den Neu- und Ausbau von Projekten. Und hier bitte ich genauso wie auch schon für den Haushalt 25 um Verständnis, dass ja das Aufstellungsverfahren für den Haushalt noch läuft, wir uns demzufolge auch nicht zu Details äußern können. Wir aber sehr zuversichtlich sind, dass wir alle Verkehrsträger bedarfsberechtigt ausfinanzieren können, auch in Zukunft. Dafür werden wir uns einsetzen. Und warum sind wir zuversichtlich? Weil es, glaube ich, ein breites Verständnis dafür gibt, dass eine moderne und bedarfsgerechte Infrastruktur in unserem Land einfach die elementare Grundlage sind für Wirtschaftswachstum, für die Mobilität der Menschen im Land. Am Ende des Tages aber natürlich auch für die Verteidigungsfähigkeit des Landes.
Fallen Sie.
Genau, also erstmal vorweg vielleicht treiben wir die Haushaltsverhandlungen voran. Wir stehen gerade am Ende einer Haushaltswoche zum Bundeshaushalt 2025 im Deutschen Bundestag. Und das Ziel ist natürlich, zügig nach der Sommerpause dann den Bundeshaushalt zu beschließen, sodass wir aus der vorläufigen Haushaltsführung rauskommen. Deswegen hat der Bundesfinanzminister ja in so kurzer Zeit diesen Haushalt 25 aufgestellt, damit da Planungssicherheit besteht. Und was die Autobahn GmbH angeht, wäre dieser Ausschreibungsstopp nicht erforderlich. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums, das sehen wir genauso wie das Verkehrsministerium, weil auch während der vorläufigen Haushaltsführung es möglich ist, sämtliche Mittel einzusetzen und das Bundesfinanzministerium auch immer die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe erteilt hat, so wie das Bundesverkehrsministerium sie beantragt hat. Insofern ist das eine Entscheidung der Autobahn GmbH, die wir bedauern. Aber erstmal ist das, wie gesagt, wir haben die Mittel bereitgestellt in voller Höhe, die das Bundesverkehrsministerium jeweils beantragt hat.
Also die Bauindustrie spricht von 70 bis 80 Projekten, die nicht ausgeschrieben werden können. Also wo kommen denn dann diese Zahlen her, wenn Sie sagen, das ist eigentlich alles gar nicht so dramatisch und die Ausschreibungen laufen weiter?
Naja, das würde ich Sie bitten, die Autobahn GmbH zu fragen oder das zuständige Ressort. Also können wir ja jetzt nicht als Finanzministerium in die einzelnen Planungen einsteigen. Wir können nur Mittel bereitstellen aus dem Bundeshaushalt, auch während der vorläufigen Haushaltsführung. Damit sind dann auch die Investitionen möglich, in voller Höhe möglich. Und das BMF hat all das bereitgestellt, was das Bundesverkehrsministerium beantragt hat.
Ja, lassen Sie mich da gerne nochmal ergänzen. Ne? Also es ist wirklich so, dass sich alle Beteiligten für eine kurzfristige und schnelle Lösung einsetzen und auch schon eingesetzt haben, um eben die erforderlichen Mittel bereitzustellen, sodass es nicht zu Verzögerungen bei irgendwelchen Projekten kommt.
Weitere Fragen dazu habe ich nicht gesehen. Dann hat Herr Pappas ein neues Thema. Oh, BMVG möchte noch ergänzen. Pardon. Bitte?
Ich bin auch gebeten worden, aktiv etwas nachzureichen zum Themenkomplex F35. Es gibt aktuell im BMVG keine Planungen über die bereits vertraglich vereinbarten 35 F35, weitere F35 zu beschaffen.
Danke. Danke. Dann Herr Pappas, jetzt muss ich kurz gucken. So.
Ja, jetzt vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Mayer und an Frau Dr. Koch zu Migration und Flüchtlinge. Die griechische Regierung und der Ministerpräsident Mitsotakis haben entschieden, das Asylverfahren für Nordafrikaner, die auf Kreta landen, vorerst zu stoppen und statt in Asylheimen, die auf Kreta nicht gibt, die illegale Angereisten in Knast zu bringen. Grund dafür ist die Zuspitzung der Lage auf Kreta, wo tausende Migranten aus Ostküste Libyens gestrandet sind. Es scheint so, dass eine neue Route nach Kreta und Europa eröffnet ist. Und aus diesem Hintergrund wollte ich wissen, wie ist der Informationsstand der deutschen Regierung in dieser Sache und wie ist Ihre Einschätzung der aktuellen Lage?
Wer möchte beginnen? Ich kann gerne anfangen. Also zunächst nehmen wir die Berichte zur Kenntnis. Wir sind im Austausch mit allen europäischen Staaten und so auch mit Griechenland auf verschiedenen Ebenen. Die konkreten Maßnahmen jetzt Griechenlands kommentieren wir nicht öffentlich.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Ja, angesichts dieser Zusatz, ja. Angesichts der Zuspitzung des Zustroms von mehr als 10.000 in diesem Jahr nach Kreta und Griechenland seit Anfang des Jahres, wird die Bundesregierung bei ihrer Entscheidung festbleiben, die Überstellungen nach Griechenland zu forcieren, in einem Zeitpunkt, wo das Land eher Entlastung und nicht mehr Belastungen braucht?
Ja, wie gesagt, also wir haben das schon mehrfach hier ausgeführt und das ist ja eines der großen Themen auch unseres Ministers, die Migrationspolitik und auch das ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu schärfen und zu härten und dazu gehört eben auch die Außengrenzen besser zu schützen. Und wie wir jetzt konkret vorgehen und auch mit Griechenland, also dazu möchte ich mich jetzt hier nicht äußern.
Frau Buschow dazu.
Vielleicht mal in dem Zusammenhang gefragt, Frau Koch, am nächsten Freitag ist ja das Treffen auf der Zugspitze. Da sind Griechenland und Italien, also die Länder, in denen Flüchtlinge ja hauptsächlich ankommen, nicht dabei. Wurden die nicht eingeladen? Wollten sie nicht teilnehmen? Können Sie vielleicht mal schildern, warum man auf die eigentlich ja wesentlichen Länder, wenn es um Migration und Flüchtlinge geht, verzichtet bei den Beratungen?
Also der Zugspitzgipfel, ich habe den ja hier auch angekündigt, eingeladen sind Nachbarstaaten. Soweit ich weiß, gibt es weder zu Griechenland noch zu Italien eine Grenze mit Deutschland. Und das ist jetzt ein erstes Treffen. Sie können sich sicher sein, dass es auch andere Treffen gibt, wo auch Griechenland, Italien und weitere EU-Staaten dabei sind, beispielsweise auf EU-Ebene, aber auch bilaterale Treffen.
Also Sie wurden tatsächlich nicht eingeladen. Also es war wirklich geplant, nur mit den Nachbarstaaten zu reden.
Wie gesagt, es ist ein Migrationsgipfel mit den Nachbarstaaten.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Migrationsgipfel, ähnliches? Nein. Dann Frau Gerhäuser mit einem neuen Thema. Sie sind zum Meier-Tee.
Moment. Meine Frage richtet sich ans AA, an Frau Deschauer. Es gab ja Hinweise auch von Seiten des Vaters von Maya T., dass der Gesundheitszustand sich signifikant verschlechtert haben soll in Ungarn. Ich würde gern wissen, was wissen Sie darüber? Was ist da bekannt und was tut das, was unternimmt das AA?
Sie beziehen sich auf Berichte, die wir auch gesehen haben. Ich kann sehr grundsätzlich sagen, wir stehen mit den Angehörigen von Maya T. im engen Kontakt. Und auch unsere Botschaft in Budapest hat direkt im Krankenhaus gesprochen und auch mit Maya T. sprechen können. Ich muss auch hier sagen, dass wir uns darüber hinaus nicht zu Details von einzelnen Fällen äußern können, die auch die Persönlichkeitsrechte dieser von Maya T. hier betreffen.
Aber wie groß ist die Sorge?
Die Sorge ist natürlich groß und Sie merken daran, dass ich betone, dass wir als Bundesregierung, das Auswärtige Amt und natürlich vor Ort die Botschaft im engen Kontakt sind, uns natürlich für den Fall einsetzen. Ich möchte aber darüber hinaus keine Details äußern.
Wenn es dazu keine Fragen gibt, dann hat Herr Feldhoff ein neues Thema.
Eine Frage an Herrn Mayer und Herrn Harms. Herr Mayer, vielleicht zuerst, der Bundeskanzler hat ja gestern angedeutet, dass er mit dem amerikanischen Präsidenten verabredet hat, dass Deutschland zwei Patriot-Systeme in den USA kauft, um sie an die Ukraine zu liefern. Harms, können Sie uns sagen, also können Sie uns mehr sagen, Herr Zimmermeier, und zwar Herr Harms, können Sie uns sagen, aus welchem Etat das finanziert ist, im Einzelplan 14, und gibt es schon einen vorläufigen Zeitplan?
Ich kann gerne anfangen. Vielleicht um den Kontext auch nochmal einzuordnen, angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Ukraine muss insbesondere deren Flugabwehr weiter gestärkt werden. Das war auch Konsens gestern in den Beratungen in Rom. Der Bundeskanzler hat gestern erklärt, dass wir als Deutschland bereit sind, die Ukraine bei der Beschaffung weiterer Flugabwehrsysteme zu unterstützen, unter anderem auch durch den Kauf von Flugabwehrsystemen in den USA. Hierzu erfolgen enge Absprachen mit den USA. Zu den Details dieser Absprachen und des derzeitigen Stand können wir uns aktuell nicht öffentlich äußern. In dem Kontext auch nochmal, Deutschland gehört zu den stärksten Unterstützern der Ukraine und unterstützt kontinuierlich durch die Lieferung von Waffensystemen, Munition und Ausbildung. Und auch in dem Kontext ist diese Ankündigung zu sehen.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, bis auf den Hinweis, aber das ist, glaube ich, auch bekannt, dass der Minister am Montag in die USA reist, um sich mit seinem Amtskollegen Pete Hexet zu treffen. Und sicherlich werden auch neben sicherheitspolitischen Themen, wird natürlich auch die Organisation der weiteren Unterstützung der Ukraine ein wichtiges Thema sein, das dort besprochen wird.
Dazu keine Fragen gibt, dann nimmt die Kollegin bitte vor, Herrn Feldhoff.
Ja. Ja, vielen Dank. Und zwar, meine Frage geht an Herrn Mayer. Und zwar, neben den Bestrebungen hinsichtlich Alaska, Kanada und Gaza hat das Vorgehen des amerikanischen Präsidenten einen neuen Höhepunkt erreicht. Seit zwei Tagen besteht Handelskrieg mit Brasilien. Während Brasilien im April noch mit 10% gut weggekommen ist, sollen jetzt die Strafzölle 50% sein. Und das Bedenkliche an der Sache ist, dass jetzt alle Experten sind darüber einig, dass Wirtschaft hier keine wenige Rolle gespielt hat, sondern eher einen Druck auf die brasilianische Gerichte, weil der ehemalige Präsident ein Verbündeter von Präsident Trump ist. Wie sieht die Bundesregierung die Zuspitzung, das Vorgehen der amerikanischen Regierung?
Bitte um Verständnis, dass wir uns zu dem Verhältnis zwischen der US-Regierung und der brasilianischen Regierung als Bundesregierung nicht äußern können. Sie wissen aber auch, dass das Thema Zölle uns ja auch in Europa aktuell sehr stark beschäftigt. Der Ball liegt da nach wie vor bei der EU-Kommission, die weiter sehr intensiv Gespräche führt, wenn es darum geht, zwischen der EU und den USA zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment.
Nachfrage. Brasilien und Deutschland haben eine sehr intensive Handelsbeziehung. Könnte das sein, dass aufgrund dieser neuen Situation, dass man ein bisschen die Handelsbeziehung noch intensivieren könnte zwischen beiden Ländern?
Ein solcher kausaler Zusammenhang ist mir nicht bekannt.
Gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen? Das sehe ich nicht. Ah, Frau Gerson.
Zu sagen. Es tut mir jetzt echt leid. Aber ich mache es jetzt einfach mal so, wie es hier reinfließt. Natürlich Social Media. Also anscheinend offenbar hat die US-Botschaft in Deutschland eine Art Regelwerk, Guidance für Visa-Empfänger gemacht, sodass praktisch sie ihre privaten Settings in den Social-Media-Accounts darauf einstellen müssen. Also ich kann das jetzt hier auf Englisch vorlesen, wenn das jemandem hilft. Es ist sehr frisch. Ich brauche eine Reaktion, wenn es schon eine geben kann. Vielleicht wussten Sie vorher schon ein bisschen was und können Einblicke gewähren. AA vermutlich.
Da müsste ich vermutlich sagen, die Antwort ist dann auch noch in der Mache.
Das müsste ich.
Sehen Sie es, Lena.
Ja, wir auf eine Nachreichung in dem Fall?
Das schauen wir mal.
Ja, das wäre schön.
Also klar, wie immer gerne, wenn wir können.
Und wenn es ansonsten keine Frage... Da hinten ist eine. Moment. Ist richtig. Ist es rot? Ich sehe es nicht.
Ja, ist rot. Danke. Die Frage geht ans BMI und ans Justizministerium. Es gab ja gestern, wurde, ich will nicht sagen enthüllt, aber es wurde bekannt, dass in Rheinland-Pfalz es die Bestrebung gibt, dass Parteimitglieder der AfD nicht mehr in den Staatsdienst bzw. in den Beamtendienst übergehen sollen. War das bekannt? Wie wird das bewertet? Ist es eine Idee? Gibt es da Bestrebungen, das auch auf Bundesebene durchzusetzen?
Also wie Sie wissen, sitze ich hier für das Bundesinnenministerium und nicht für das Land Rheinland-Pfalz. Daher kann ich Ihnen hierzu sagen, wie die Regelungen sind für Bundesbeamte. Und da ist es so, dass für Beamtinnen und Beamte in der Bundesverwaltung Grundpflichten gelten nach § 60 Bundesbeamtengesetz. Sie müssen nicht nur ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Einhaltung eintreten, sondern auch Mäßigung und Zurückhaltung bei politischer Betätigung wahren. Dann ist es auf Bundesebene so, ob eine Beamtin oder ein Beamter als Mitglied einer Partei oder Organisation, die durch den Verfassungsschutz entweder als Prüf- oder Verdachtsfall oder als verfassungsfeindliches Beobachtungsobjekt eingestuft wird. Also ob diese Person dann gegen ihre oder seine beamtenrechtliche Verfassungstreuepflicht verstoßen hat, ist jeweils im Rahmen eines Disziplinarverfahrens zu prüfen. Es gibt also keine generelle Regelung. Um den Verdacht einer Treuepflichtverletzung und damit eines Dienstvergehens zu rechtfertigen, müssen zu der reinen Mitgliedschaft oder auch Zugehörigkeit zu einer Partei oder Organisation weitere Handlungen hinzukommen. So ist beispielsweise die Wahrnehmung von herausgehobenen Funktionsämtern oder von Wahlkandidaturen für Parteien oder Organisationen, die durch das BfV als verfassungsfeindliches Beobachtungsobjekt identifiziert wurden, als Aktivität zu bewerten, welche die Annahme eines Verstoßes gegen die Verfassungstreuepflicht rechtfertigen. Aber wie gesagt, das gilt es jeweils im Einzelfall im Rahmen eines Disziplinarverfahrens zu prüfen.
Ich kann dem nichts hinzufügen.
Dann haben wir dort nochmal eine Frage.
Thibaut Madelin mit der französischen Tageszeitung Les Echos. Eine Frage an Herrn Mayer zu dem Termin am Dienstagabend mit den Wirtschaftsvertretern. Können Sie nochmal erläutern, vielleicht, wie viele Leute kommen sollen, ob es inländische und ausländische Vertreter, und was wäre das Ziel? Also sind das Investitionszusage zum Beispiel? Und inwiefern würden Sie das mit dem Bemühen von Frankreichs Präsident Macron vergleichen mit Choose France?
Ich kann zum Teilnehmerkreis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, was unter anderem auch daran liegt, dass der noch nicht final feststeht. Bitte ich einfach um Verständnis. Grundsätzlich, um das einmal einzuordnen, die Bundesregierung wendet mit diesem Haushalt und auch in den kommenden Jahren ja sehr viel Geld auf, um staatliche, öffentliche Investitionen in Deutschland voranzubringen. Es war aber immer auch klar, dass wenn man sich den hohen Investitionsbedarf in Deutschland anschaut, der nicht nur die öffentliche Infrastruktur betrifft, sondern insbesondere natürlich auch die Transformation der Wirtschaft betrifft, dass wir einen ganz, ganz hohen Bedarf auch in Deutschland haben an zusätzlichen privaten Investitionen. Es ist das Ziel dieser Bundesregierung, Deutschland wirklich auch zu einem attraktiven Standort zu machen für Investitionen aus dem In- und Ausland. Und in diesem Kontext ist auch diese Vereinbarung oder dieses angekündigte Treffen zu sehen, auch viele weitere Gespräche, viele weitere Initiativen, die da möglicherweise noch anstehen. Ich kann zumindest so viel verraten, dass man natürlich gesehen hat, was Herr Macron in Frankreich auch sehr erfolgreich gemacht hat. Ich würde es jetzt nicht in einen direkten Zusammenhang stellen, aber nochmal, unser Ziel ist ganz klar, deutsche und internationale Investoren und auch Investitionen wirklich nach Deutschland zu locken. Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf im Bereich Investitionen. Insofern ist es sowohl für den Bundeskanzler als auch für die gesamte Regierung eine sehr hohe Priorität.
Herr Philipp. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu etwas, was Sie am Anfang gesagt hatten, zu dem Vertrag mit Großbritannien, der da geplant ist. Könnten Sie vielleicht noch ein paar mehr Infos geben, was Gegenstand des Vertrages ist und insbesondere beinhaltet der auch Fragen im Bereich Verteidigungspolitik?
Ja, ich habe ein bisschen was schon gesagt. Ich kann gern noch mal ergänzen, soweit ich das kann, auch wenn ich natürlich dem Gespräch und den Besuch in London da nicht vorgreifen will. Schwerpunkte des Vertrags, der, wie gesagt, auch im Kabinett beschlossen werden soll, sind die außensicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit. Es geht auch um wirtschaftliches Wachstum, aber auch um die Stärkung der Kontakte zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Deutschland und Großbritannien. Ist dem Bundeskanzler auch ein hohes Anliegen und war ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder auch mit Herrn Starmer im engen Austausch. Was auch dazu gehört, der Ausgangspunkt dieses Abkommens liegt auch noch in der alten Legislaturperiode, ist damals angestoßen worden und dann auch federführend vom Auswärtigen Amt erarbeitet worden. Insofern, ja, für uns eine wichtige Wegmarke in den deutsch-britischen Beziehungen.
Das kann ich vielleicht genau einfach nur unterstreichen, dass der bilaterale Vertrag unter Federführung der jeweiligen Außenministerien in London und Berlin durchgeführt und auch finalisiert wurde und die gesamte Bandbreite, wie vom stellvertretenden Regierungssprecher beschrieben, unsere Beziehungen umfasst mit in der Tat zwei roten Fäden. Einmal Beitrag zur Sicherheit und Verteidigung in Europa und dann auch der zweite Schwerpunkt, die engere Zusammenarbeit zur Förderung von Wohlstand, Wachstum und Innovation für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Aber Sie sagten, glaube ich, Freundschaftsvertrag, hatten Sie gesagt. Habe ich es richtig gehört? Ja. Ist das nur so eine Absichtserklärung oder werden da auch wirklich Dinge ganz konkret vereinbart?
Das würden wir dann, glaube ich, nächste Woche noch mal ein bisschen detaillierter auffächern. Ich nehme an, es wird dann auch die Gelegenheit geben, öffentlichen Äußerungen geben. Da müssen Sie uns nachsehen für den Moment, dass wir, glaube ich, noch nicht jetzt in die einzelnen Details gehen. Aber die gesamte Themenpalette der Beziehungen, die relevant sind, und die sind natürlich die Schwerpunktbereiche, die wir gerade genannt haben. Das BMVG,
das wir gerne ergänzen. Ja, für den Bereich Sicherheit und Verteidigung kann ich gegebenenfalls ergänzen, dass dieses Kapitel aufbauen wird auf dem Trinity House Agreement, das ja geschlossen worden ist schon im Oktober 2024 zwischen Minister Pistorius und seinem englischen Amtskollegen John Healey. Wir haben uns da auf zahlreiche neue Projekte geeinigt, wo wir die bilaterale Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich weiter stärken wollen. Und zwei Beispiele, die ich vielleicht herausgreifen kann. Wir wollen entsprechend weitreichende Präzisionswaffen gemeinsam entwickeln. Darüber hatten wir informiert. Und es geht natürlich auch um Interoperabilität in Einsätzen. Es ist zukünftig beabsichtigt, die deutschen Seefernaufklärer Poseidon, die wir hier beschaffen werden, gemeinsam mit den britischen Streitkräften auch von einer Basis in Schottland aus entsprechend einzusetzen. Das sind so zwei Kernelemente dieses Trinity House Agreements, das ein Stück weit integriert wird in dieses Regierungsabkommen.
Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, sollte das nicht ganz klar gewesen sein in den Einlassungen, in meiner Einlassung gerade. Also nach der Unterzeichnung muss auch ein entsprechendes Vertragsgesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht werden. Und parallel zum Vertrag wird ein Aktionsplan vorgestellt, in dem Sie fragten nach konkreten Projekten, konkrete Projekte zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit auch vereinbart werden und natürlich umgesetzt werden. Insofern die inhaltliche Vorstellung all dieser Aspekte würden wir später vornehmen, aber es ist eine Grundlage der vertieften bilateralen Zusammenarbeit in einem sehr breiten Feld.
Jetzt frage ich nochmal ganz vorsichtig, ob es weitere Fragen gibt, beziehungsweise ich sehe keine mehr. Dann wünsche ich allseits einen schönen Tag.
Dankeschön. Danke.